Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Hallo Anne.
Hi Nils.
Was liegt an?
Ja, was liegt an? Wir wollen heute sprechen über Führen und Verantwortung. Und wir haben einen Gast heute. Hallo, ich begrüße Susanne Ringen.
Hallo, grüß euch auch.
Hallo.
Sie ist Coach und Expertin für Leadership und sie hat ihrer Firma den Namen gegeben, Ich und Wir. Und ich denke mal, die erste Frage geht an dich, Susanne. Ist das schon die Führungsdimension, über die wir heute reden, wenn es darum geht, Führung und Verantwortung zu beleuchten?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir tatsächlich damals bei Gründung nicht die Frage gestellt, was hat das mit Verantwortung zu tun, sondern ich habe das auf den Menschen betrachtet, weil es gibt ein Ich und es gibt ein Wir. Und in dem Moment, wo wir über Führung sprechen, über Unternehmen sprechen, haben wir viele Einzelpersonen, viele Ichs, die ein Wir auszeichnen. Und das Wir kann aber auch nur funktionieren, wenn die Ich auch tatsächlich gut gesehen werden und ihren Platz finden. Wenn wir das auf Verantwortung wiederum packen, dann bedeutet es natürlich, dass ich für mich Verantwortung übernehmen möchte oder sollte als Führungskraft, aber auch für das Wir, für das Team, für das Unternehmen, für das große Ganze. Von daher passt es tatsächlich auch gut in diese Anwendung rein, ja.
Ist denn Verantwortung in erster Linie das Abgeben von Verantwortung heutzutage oder ist es auch noch das Übernehmen von Verantwortung?
Ich würde gar nicht das Wort abgeben sagen, sondern lassen. In dem Moment, wo ich da sind wir so in den sprachlichen Feinheiten. In dem Moment, wo ich sage, ich gebe Verantwortung ab, würde das ja bedeuten, dass es erstmal meine war. Mhm. Und aus meiner Sicht, in dem Moment, wo ich sage, ich lasse die Verantwortung, dann ist es so, die Verantwortung ist eh deine und ich lasse sie auch bei dir. Ich nehme sie dir nicht weg. Und das macht für mich nochmal so einen kleinen, feinen, zarten Unterschied, da wenn ich als Führungskraft die Verantwortung da lasse, wo sie hingehört, nämlich bei dem Teammitglied, was die Expertise hat, was eine bessere Entscheidung treffen kann als ich, weil ich kann als Führungskraft nicht immer alles wissen, dann halte ich das wirklich in geordneten Bahnen. Und dann lasse ich die Verantwortung da, wo sie eigentlich auch wirklich hingehört. In dem Moment, wo ich sie abgebe, würde das bedeuten, eigentlich gehört sie zu mir, so wie ein Stück, wie so ein Kuchen. Ach komm, ich gebe dir mal ein Stück ab, weil ich so nett bin.
Ne? So ein bisschen gönnerhaft, oder?
Ja. Aber wie schaffe ich es denn überhaupt, die Klarheit zu schaffen, dass die Verantwortung dort ja schon besteht? Weil ich würde mal sagen, klassisch ist es so, dass sich das Team für viele Sachen nicht verantwortlich fühlt.
Das müssen wir natürlich auch so ein bisschen traditionell betrachten, wenn ein Team jetzt nicht gewohnt ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder es gewohnt ist, einen auf den Deckel zu bekommen, wenn mal eine Entscheidung getroffen wurde und die Auswirkung der Entscheidung aber, ne, so ich weiß ja nie, wenn ich eine Entscheidung treffe, was hinten raus passiert und wenn die Auswirkung nicht so war, wie man sich das gewünscht hat, dann ziehe ich mich natürlich auch zurück und sage so, also bevor ich hier noch eine Entscheidung treffe, nee, mach du mal Führungskraft, du kriegst ja auch mehr Geld dafür. Und wenn ich in dem Moment aber eine andere Kultur habe und in dem Moment den Mitarbeitenden nicht den Kopf abreiße, wenn die Auswirkung einer Entscheidung anders war. Ich kann ja in dem Moment immer nur die Entscheidung treffen, die bestmöglich mit allem Wissen, mit allen Erfahrungen, die ich gerade gesammelt habe, wenn ich die dann treffe. Dass ich einen Tag später die Auswirkung sehe, denke, Mist, hätte ich mal anders entschieden. Das kriegen wir nicht mehr zurückgedreht, das Rad. Und da tatsächlich eher zu gucken, so, was ist jetzt eingetreten? Was hatten wir möglicherweise übersehen? Was können wir möglicherweise in der Zukunft beachten? Aber wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Was ist denn die nächste Entscheidung, die wir hier treffen müssen? Da können wir natürlich Köpfe zusammenstecken und sparren und Ideen austauschen. Ja.
Da muss die Führungskraft ja auch lernen, Kontrolle abzugeben, ne?
Ja. Ja, und das ist halt, je hierarchischer das tatsächlich auch strukturiert ist, je mehr es ein gewohntes Verhalten ist, ich muss hier die Kontrolle haben, ich bin verantwortlich, ich kriege einen auf den Deckel. Möglicherweise aber auch, da hängt ein Bonus dran, ich kriege eine Belohnung, wenn es gut funktioniert, dann klammere ich mich natürlich auch in Entscheidungen fest, weil ich meine, dass es dann besser ist. Oftmals ist es das aber gar nicht. Und das ist so, wenn man das mit Kindererziehung vergleicht. Also ich kann ja auch nicht mein Kind, das ist 18, ist gängeln und dängeln und das Schulbrot in den Ranzen packen und dann sagen, ab 18, so jetzt musst du aber dich selber drum kümmern. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ein Prozess, wo ich sukzessive meinem Kind Verantwortung übergebe. Und wenn ich aus einem hierarchisch strukturierten Unternehmen komme und mein Team das auch gewohnt ist, dann ist das auch ein Prozess. Da kann ich ja nicht morgens hingehen und sagen, so Kinders, ich habe mir was anderes überlegt, ich habe einen tollen Podcast gehört, einen tollen Artikel gelesen, wir machen es jetzt anders, ab jetzt macht ihr alles selber. Also das ist ja Selbstüberlassung. Das ist ja fahrlässig. Das geht auch nicht. Step by step.
Wie gehe ich das denn an, wenn ich jetzt Führungskraft bin und habe ein Team und muss leider eingestehen, dass das noch nicht so reif ist für Verantwortung, also dass es noch nicht gewöhnt ist, sondern dass viele immer fragen, okay, du bist der Chef oder die Chefin, wie mache ich das denn oder was soll ich heute tun oder ne, wie gehe ich das denn an? Muss ich das aufsetzen? Muss ich quasi Verantwortungs-Job-Description machen oder wie funktioniert das?
In erster Linie im Dialog, da tatsächlich sehr offen im ersten Schritt dem Team sagen, ich möchte hier etwas ändern. Das wird sich für mich erstmal komisch anfühlen. Das wird sich für euch erstmal komisch anfühlen. Lasst uns da gemeinsam in einen Lernprozess gehen, um dann zu gucken, wo können wir anfangen. Es ist wirklich Veränderungen in kleinen Schritten vorantreiben und zu sagen, okay, wo ist es denn für euch hilfreich, wenn ihr da selber die Entscheidung trefft? Wo stehe ich euch eh immer im Weg? Und das tatsächlich so ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, so, welche Steine können wir wegnehmen? Und dann aber auch immer die Frage stellen, was braucht ihr, um da eine gute Entscheidung treffen zu können? Dass ihr euch da auch sicher seid, dass ihr in die richtige Richtung entschieden habt. Und dann kann ich da Rahmen stecken. Viele, ne, so ein Beispiel ist Reisebuchungen. Ah, ich muss hier zum Kunden fahren. Ich meine, heutzutage müssen wir das nicht mehr. Da machen wir einen Team-Call oder einen Zoom-Call. Aber sollte das wieder passieren, ich muss zum Kunden fahren. Ich brauche mal eine Freigabe für ein Bahnticket. Das ist ja Quatsch. So, das ist ja zu viel Arbeit an der Stelle. Und wenn ich aber so ein Prinzip aufstelle, wir möchten möglichst kostenarm und CO2-neutral fahren. So, und dann weiß ich als Mitarbeitende, ah, okay, dann gucke ich mal, welche Sparpreise die Bahn hat, dann gucke ich mal, ob ich zweite Klasse fahre und dann buche ich mir einfach ein Ticket und reiche das dann ein. Wenn ich dieses Prinzip nicht habe, na, dann hole ich mir von Sixt so einen schönen Mercedes A-Klasse irgendwas und schnuppel mit 180 über die Autobahn.
Jetzt sind wir
und dann kriege ich hinterher auf den Deckel.
Ja. Jetzt sind wir von dieser Beschreibung noch weit entfernt.
Ah, ich glaube, wir sind schon mittlerweile auf dem richtigen Weg. Also es findet auch die Sensibilisierung statt, glaube ich, dahingehend. Und ich glaube, das Bewusstsein und auch die Bereitschaft. Ich glaube, nur das Bewusstsein alleine reicht ja nicht. Die Bereitschaft mittlerweile für solche Veränderungen besteht ja. Es hat sich ja enorm was getan. Aber was machen wir mit den Leuten, die nicht bereit sind zur Übernahme von Verantwortung? Die gibt's ja auch. Es gibt ja auch Personen, die einfach sagen, nee, das ist nicht so mein Ding, möchte ich nicht.
Weiter im Dialog bleiben, fragen, wo sind die Sorgen, wo sind die Ängste? Und oftmals ist es so, ich habe Angst, was falsch zu machen. Das ist ja so eine Grundsorge, weswegen ich etwas nicht tun möchte. Gleichzeitig habe ich einen erwachsenen Menschen vor mir. Dieser erwachsene Mensch sortiert sich im Haushalt, ne, so macht auch Urlaubsbuchungen und alles Mögliche, entscheidet zu Hause auch. Das heißt, der Mensch kann ja per se Entscheidungen treffen. Der Mensch hat ja per se Dinge im Blick. Und da dann aber, es gibt von Jürgen Apollo ein tolles Konzept, das heißt Delegation Poker. Und da tatsächlich in 7 Schritten mal zu gucken, okay, wo soll ich noch welche Entscheidung treffen? Welche Entscheidung kannst du treffen? Und dann gibt es noch diese Schritte dazwischen. Weil es heißt ja nicht dieses, was ich meinte, ich überlasse dich ja nicht dich selbst, sondern wo brauchst du von mir Input, wo brauchst du einen Sparringspartner, wo brauchst du noch Informationen, wo brauchst du Sicherheit, um da wirklich so sukzessive Step-by-Step reinzugehen. Wenn man sagt, so du, Bleistifte kann ich einfach so bestellen, da muss ich dich nicht fragen, ja, aber so eine so Büromöbel, ja, für 30.000 Euro, da möchte ich jetzt nicht einfach so den Kaufbutton klicken. So, und das kann man sich ja auch abstimmen. Bis wo fühlt sich das richtig an? Bis wo fühlt sich das gut an? Welche Leitplanken brauchst du von mir, um dann halt kundenzentriert, dienstleistungszentriert zu überlegen, was ist gut für das Unternehmen, was passt gut in unsere Abteilung, in unser Team rein. Aber wirklich so Step by Step und die Ängste und die Sorgen ernst zu nehmen, aber nicht davon auszugehen, der Mensch will nicht. Der Mensch kann, der Mensch will, aber dann fehlt irgendwas im Rahmen.
Das heißt ja auch für die Führungskraft, dass sie, glaube ich, zuerst mal selbst für sich definieren muss, welchen Teil der Verantwortung will ich denn noch haben? Das ist ja auch wichtig, um sich gegenüber den Mitarbeitenden abzugrenzen. Nachher sagen die, ja, was machst du denn eigentlich noch? Du sammelst nur noch unsere Ergebnisse und gibst sie weiter. Also es muss ja noch irgend so einen Kernbereich geben, denke ich mal, den die Führungskraft wirklich selbst ausfüllen will. Und deswegen denke ich, ist das die erste Hausaufgabe, sich selbst hinzusetzen, wenn man Führungskraft ist und zu sagen, so, das ist jetzt, was ist jetzt in meinem Kernbereich? Und dann vielleicht in der nächsten Bubble, was sind die Dinge, die ich delegieren kann? Und da beginnt wahrscheinlich der Dialog zu sammeln, oder?
Letztendlich ist es ja auch die Frage, wie definiere ich meine eigene Rolle? Und wie sehr hänge ich tatsächlich selber noch auch noch im operativen Geschäft drin? Weil oftmals ist es ja so, dass die Führungskräfte noch selber sehr stark operativ tätig sind, in irgendwelchen Projekten drin hängen, irgendwelche zusätzlichen Aufgaben haben. Und dann viel zu wenig Zeit für Führung haben, obwohl sie Führungsaufgaben auch haben. Und das tatsächlich nochmal zu sortieren. Aber die eigentliche Aufgabe als Führungskraft ist es ja, das Team so zu führen, dass dieses Team erfolgreich sein kann. Wenn ich aber alles mache, dann kann das Team nicht erfolgreich sein. Und auch wenn ich hier überhaupt keine Fußballexpertin bin, aber wenn der Fußballtrainer selber alle Stationen abdribbeln möchte, das geht ja nicht. Der steht am Rand und sagt, hi, okay, wir haben hier gut und hart trainiert, jetzt macht ihr mal. Und da tatsächlich nochmal in das eigene Rollenbewusstsein zu gehen, sagen, was ist eigentlich meine Führungsrolle hier, was ist meine Führungsaufgabe, das Team stark zu machen, das Team selbstständig zu machen, dass sie das auch selber gut hinbekommen. Und ich bin so außenrum und halte den Rahmen und sorge dafür und halte euch den Rücken frei, sorge dafür, dass ihr das gut machen könnt. Aber das ist so eine Frage, wie sehe ich meine eigene Rolle, wie definiere ich meine eigene Rolle, wie wird Führung in dem Unternehmen definiert? Da gibt es Unterschiede.
Jetzt haben da Job Descriptions der alten Art überhaupt noch, also ist das noch ein Tool, das man nutzen kann in diesem Kontext?
Auch das muss komplett überdacht werden. Also eine Job Description, wie sie früher gab, bringt heute nicht mehr viel, weil das Ganze muss leben, muss flexibel sein, muss ganz viel Spielraum geben, den es früher nicht gab. Und ich meine, da muss man ja realistisch sein. Die meisten Führungskräfte wenden die wenigste Zeit für Führung auf, sondern machen das operative Geschäft und sind an einer Stelle, an der sie sich Führungskraft nennen dürfen. Das muss man ja auch sehen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen ketzerisch gesagt, aber ganz viele Führungskräfte sind ja gar keine Führungskräfte, weil sie nicht führen. Sie sind in einer Position, die als Führungsposition festgelegt wurde von der Unternehmensleitung, die aber die Führung gar nicht vorsieht. Also das Team ist sich sowieso mehr oder weniger selbst überlassen und es wird dann irgendwas vorgegeben. Aber mehr auch nicht. Und das ändert sich ja auch gerade durch genau das, diese Themen, die wir ja gerade besprechen, durch die Veränderung der Führungsrolle. Auch natürlich damals immer mit der Angst, was passiert, wenn ich zu viel auf andere verlagere, bin ich denn überhaupt noch notwendig oder baue ich mich dadurch nicht selber ab? Das ist ja genau der falsche Ansatz. Ich glaube, eine moderne Führungskraft sollte sich diese Gedanken gar nicht machen, weil sie in ihrer Rolle immer wichtig sein wird. Sie muss die Rolle nur anders definieren. So dieser Klick, der stattfinden muss, ist, natürlich bin ich noch wichtig und notwendig, aber in einer anderen Funktion. Und ich muss Führung halt neu denken, genau mit dem Thema Verantwortung, was auch ganz wichtig ist, wie ich damit umgehe, auch wenn mit anderen Personen. Und ich glaube, das ist das, was das jetzt auch in der nächsten Zeit noch ausmachen wird.
Lass uns da nochmal bei bleiben, dieses die eigene Rolle neu denken. Was ist denn das dann noch? Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen lapidar gesagt, dass ich sammle nur noch die Ergebnisse. Was macht denn die Führungskraft dann heute noch? Also sie soll nicht mehr so viel operativ sein, tätig sein, ja, sie soll ganz viel delegieren. Was ist dann das Kerngeschäft?
Die Führungskraft hat da aus meiner Sicht den übergeordneten Metablick und ist natürlich auch noch mal näher an den Unternehmenszielen dran. Das heißt, wo steuert das Unternehmen hin? Was brauchen wir dafür? Und transportiert letztendlich das in das Team rein, um dann zu gucken, wie können wir das gemeinsam schaffen? Was braucht ihr von mir? Aber sich davon frei zu machen, selber der beste Experte oder die beste Expertin zu sein, das sind wir einfach nicht mehr. Dafür leben wir, und gerade ne, je digitaler der Beruf ist, je mehr Wissensarbeit tatsächlich an der Stelle ist, desto mehr werden ältere Führungskräfte ja auch vom Wissen überholt. Und da tatsächlich den Raum zu schaffen, zu sagen so, ich weiß es nicht, aber was braucht ihr, um da gute Entscheidungen zu treffen? Und da ganz anders nochmal zu balancieren oder aber auch meine Erfahrung weiterzugeben. In dem Moment, wo ich ältere Führungskraft bin, habe ich vielleicht nicht mehr das aktuellste Wissen, aber ich habe eine viel größere Erfahrung. Das heißt, ich kann komplexer denken, ich kann weiterdenken, ich sehe die Auswirkungen, ich bin vielleicht auch länger im Unternehmen schon drin, ich kann Verbindungen knüpfen, ohne zu sagen, das geht nicht, das ging noch nie so. Aber ich kann Auswirkungen beschreiben und das kann ich mit dem Team gut balancen. Und dann letztendlich ist Führung heute immer noch eine komplexe Mischung, aber mehr auf menschlicher Ebene und weniger auf fachlicher Ebene, sondern mehr Mentorin, Coachin, Begleiterin. Ne? Da nutzen viele das englische Wort Leadership statt Führung, um da so einen Unterschied zu machen. Aber es geht halt weniger darum, als Manager Zahlen runterzuschreiben und diese wiederum an eine andere Abteilung zu kommunizieren. Das ist mehr eine menschliche Führung.
Das fand ich jetzt schön, dass du gesagt hast, hier eine ältere Führungskraft hat da sicherlich ein anderes Portfolio auch, aus dem es sich bedienen kann. Bei einer jüngeren Führungskraft, jetzt stelle ich mir das so ein bisschen schwieriger vor. Ne? Die kommt ja quasi aus dem Team und ist gewohnt, dass im Team die Aufgaben verteilt werden. Und jetzt muss sie sich ja in irgendeiner Weise auf diese Meta-Ebene, Susanne, wie du gesagt hast, heben, oder?
Also das ist ein Prozess, ja. Das ist ein Prozess, wo Erfahrung gesammelt wird, wo Lebenserfahrung gesammelt wird. Nichtsdestotrotz ist es jungen Leuten auch zuzutrauen. Weil mit viel Gefühl und mit viel Geschick ist es auch gut machbar. Und sich an bestimmten Stellen halt, ne, an welcher Stelle nehme ich mich zurück, an welcher Stelle greife ich ein, das so ein bisschen auszubalancieren, das können auch jüngere Leute machen.
Es wird einfach nur anders sein. Ich glaube, das ist eine andere Art der Führung, die aber auch wieder was hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Leute, die älter sind, besser führen. Ich glaube auch, dass Leute mit ganz wenig Berufserfahrung trotzdem gut führen können, weil führen ist, entweder lernt man es, dass man wirklich führen lernt, oder man kann es. Und es gibt ja auch die Leute, die das einfach, die ein Talent dafür haben, mit Menschen umzugehen und Menschen anzuleiten, zu motivieren, zu coachen. Und das macht es ja aus. Und ich glaube, das hat mit dem Alter nicht viel zu tun. Aber ich möchte nochmal anknüpfen an die Frage vorher, was das Ganze ausmacht. Ich finde, einen super Vergleich kann man einfach ziehen zum Sport. Eine Führungskraft und nachher Coach, Coachin, Trainerin, Trainer und nachher dem oder der Sportlerin. Ich finde, das ist so die Sache, es steht jemand am Rand und die anderen sind ja die potenziellen Leistungsträger. Aber ich habe es in der Hand, die Leute dahin zu kriegen, dass sie bestmöglich agieren, ohne dass ich ja auch eingreifen kann. Die anderen machen das. Ich gebe Freiraum, ich stecke ein paar Grenzen, ich gebe auch Verantwortung, dass ich sage, jetzt beim Fußball zum Beispiel, derjenige, der meint oder diejenige, die meint, am besten jetzt am sichersten zu sein, schießt den Elfmeter. Das ist auch aus der Gruppe heraus, sieht man ja auch oft beim Spiel. Es geht jemand hin, schnappt sich den Ball und legt den hin und sagt damit, ich schieße, ich übernehme hier die Verantwortung. Und das ist eine Sache, die aus dem Team rausgeht. Das ist nicht abgesprochen mit der Person, die am Rand steht. Und ich glaube, das ist so eine Sache, es läuft dann rund. Und ich finde, da ist, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft jetzt im Moment nicht unbedingt so das beste Beispiel ist, aber 2006, 2010, 2014 haben sie es bei der WM ja gezeigt, wenn das ein Team ist zwischen Trainer und Mannschaft, wenn genau das verschwimmt, ich gebe Freiheiten, ich motiviere, ich gebe spielerische Elemente rein. Ich bin nicht nur die Person, die von außen knallhart vorgibt, sondern ich lasse einen Spielraum. Und ich finde, das ist das beste Beispiel für gute Führung, die dort umgesetzt wurde. Bei den Frauen auch. Ist genau das Gleiche bei den Weltmeisterschaften. Wenn die Weltmeisterin geworden sind, dann waren die ein Team. Und das war ein Team mit den Trainerinnen, mit dem gesamten Stab. Dann bildet sich eine Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dass das Ganze verschwimmt, dass klar ist, dass bestimmte Leute einen Rahmen vorgeben, aber grundsätzlich die Teamleistung kommt, dass alle mitgenommen werden, dann funktioniert es komischerweise. Bei den Italienern im letzten Jahr war es genauso. Die haben das spielerisch umgesetzt, da hat man gemerkt, da ist auch die Freude bei, weil nicht knallhart gesagt wurde wie früher. Zack, das müsst ihr so machen, dann gab es den Anschiss, wenn es nicht läuft. Das zieht nicht mehr. Und ich glaube, das ist auf die Wirtschaft genauso umzusetzen. Mhm. Ich muss quasi die Mannschaft sein. Mhm. Und dann kriege ich es hin.
Also mehr die Führungskraft in der Rolle des Coaches. Ne? Das ist ja auch schon so ein bisschen, passt es auch zu diesem agilen Führen, was wir ja derzeit versuchen, zumindest in nicht produzierenden Unternehmen schon umzusetzen. Susanne, darüber hatten wir letztes Mal gesprochen. Ich fand deinen Hinweis auf das Delegationspoker ganz spannend noch. Vielleicht können wir damit so zum Abschluss nochmal den Hörern, Hörerinnen nochmal etwas an die Hand geben. Wie mache ich es denn konkret? Also ich bin jetzt Führungskraft, alt oder jung, was auch immer, erfahren in Delegation von Verantwortung. Was würdest du sagen, wie sind die Schritte so kurz gefasst? Was sollte derjenige oder diejenige tun?
Dieses Delegationspoker sagt, dass es 7 Stufen gibt. Und die erste Stufe ist, ich entscheide. Das kriegt ihr dann aber gar nicht mit, weil ich habe es entschieden. So. Die zweite Stufe ist, ich entscheide und ich erzähle es euch. Und versuche euch mitzunehmen, euch zu erklären, warum das eine gute Entscheidung war, die ich getroffen habe. Und dieses im Nachhinein mitnehmen. Ne? So, ich habe die Entscheidung getroffen, ich erkläre es euch. Die dritte Stufe ist dann, ich frage euch, was meint ihr denn, was gut wäre? Ich hole mir Informationen ein und dann entscheide ich auf Basis der Informationen, die ich bekommen habe. Die vierte Stufe ist dann, wir entscheiden gemeinsam und zwar wirklich im Konsens. Mit demokratischer Abstimmung. Jeder gibt die Informationen in die Mitte, dann gibt es eine demokratische Abstimmung. Und dann geht das andere, so, das war dann ich als Führungskraft. Und ab dem Konsens in der Mitte geht es dann in die andere Richtung. Da geht dann die Entscheidung ins Team rein. Ich als Führungskraft gebe Informationen, Ideen, Gedanken, Richtlinien, keine Ahnung, irgendwas. Und dann entscheidet jemand aus dem Team. Mhm. Jemand aus dem Team entscheidet und informiert mich und erklärt mir, warum das eine gute Entscheidung war. Oder das Team entscheidet und ich krieg's irgendwie gar nicht mit. Das heißt, das geht dann so wie ein Bogen in beide Richtungen. Mhm. Und ich kann das mit dem Team besprechen. Das heißt, nicht ich setze mich hin und sage, so, ich habe jetzt hier diese 7 Stufen und ich teile das mal so auf, sondern ich setze mich mit dem Team hin und sage, okay, wir haben regelmäßig folgende Entscheidungen im Team oder ich frage auch, wo gibt es noch Entscheidungen, die ich übersehen habe. Und dann gucken wir uns das alles an und dann handeln wir aus, wo braucht ihr mich, wo möchte ich wirklich noch Entscheidungen treffen, das ist mir zu heiß, das ist mir zu heikel. Und wo stehe ich euch im Weg? Wo braucht ihr Informationen? Wo ist das okay für euch? Und das wird ausgehandelt. Das ist also wirklich wie so ein Pokerspiel, deswegen heißt es auch so, um das auszuhandeln, aber auch regelmäßig wieder zu betrachten, zu beleuchten, ist das immer noch sinnvoll hier? Und so kann ich halt Stück für Stück, ne, wenn ich eine Führungskraft bin, die aktuell noch alle Entscheidungen trifft, das sukzessive rüberspielen über das Team. Und sukzessive merken die auch, ah, das funktioniert. Sukzessive merken die auch so, ah, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Dann muss ich mich aber auch wirklich dran halten, keine Köpfe abzureißen und zu sagen so, ja, okay, das ist so. Aber hey, ich als Führungskraft treffe auch nicht immer die besten Entscheidungen. So, ich treffe auch als Führungskraft Entscheidungen, wo ich hinterher denke, oh Mann, Susanne, ey, war jetzt nicht so prickelnd. Ja, aber das ist ja normal im Leben. So, und da aber wirklich zu gucken, welche Auswirkungen könnte eine Entscheidung für das Unternehmen haben. Wie gravierend könnte die Auswirkung sein? Also wenn es um Millionenbeträge geht, dann müssen wir da wirklich ein bisschen anders drauf gucken, als wenn es um Klopapierbestellung geht. Mhm. Ja? Und das tatsächlich gut auszubalancieren, wo welche Entscheidung wie getroffen werden kann. Aber Entscheidung wirklich da zu lassen, wo das bestmögliche Wissen ist. Ich komme aus der Personalabteilung. Wie oft ich das erlebt habe, dass IT-Abteilungen entschieden haben, welches Tool in HR-Abteilung eingesetzt werden soll. Da wurde die HR-Abteilung noch nicht mal gefragt. Und auf einmal hat man irgendein Tool, wo man denkt so, oh nein, warum habt ihr mich nicht gefragt? So, ja, das war das Billigste. Der Chef hat gesagt, wir sollen das machen. Oder der Chef ist mit dem Inhaber der anderen Firma befreundet und die haben da irgendwie so einen Rotwein-Deal und deswegen müssen wir jetzt dieses Tool nutzen.
Okay. Ja. Und das ist dann so zu verstehen, ne, dass jeder bei diesem Poker sich die Stufe aussucht, auf der er gerade auch steht, ne, oder sie. Das, also ja. Wenn ich selber noch nicht bereit bin, viel zu delegieren oder ich mich zugeschüttet habe mit operationalem Geschäft, dann habe ich ja gar keine Erfahrung.
Ja, genau. Und das ist das Schöne daran, dass es eine sehr sanfte Methode ist, das so sukzessive abzugeben und gerade um gemeinsam in diesen Lernprozess zu kommen. Gerade wenn ich aus dieser Welt komme, wo die Entscheidungen immer bei der Führungskraft sind, dann kann ich das lernen. Und das ist ein gemeinsamer Lernprozess mit dem Team, wo man sich auch austauschen kann. So, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Mhm. Bedeutet natürlich ganz, ganz viel sich öffnen. Das bedeutet natürlich ganz, ganz viel ehrlich sein und sagen, wie fühlt sich gerade an für mich. Da hängt natürlich dann noch ganz andere Themen dabei. Ne? Dann sind wir wieder bei Offenheit, Feedback, Sicherheit, psychologische Sicherheit und so weiter und so fort.
Und es bedarf dann auch Nacharbeit, weil ich muss ja schauen, wie das Ganze dann auch wirklich läuft.
Ja, muss regelmäßig reflektieren. Und das ist halt Zeit. Mhm. Und das ist die Initialzeit, die wir aber brauchen, und am Ende Zeit zu gewinnen. Und diese Initialzeit nehmen sich Führungskräfte ungern. Ich habe so viel zu tun, ich mache das mal schnell selber, bevor ich mit irgendjemandem in den Prozess gehe. Dass ich aber als Führungskraft im Nachhinein perspektivisch mehr Zeit habe, mehr auf mich achten kann, nicht erst um 17 Uhr anfangen zu arbeiten, wie das Führungskräfte oft so machen, so also in Ruhe komme ich erst ab 17 Uhr zur Arbeit, völlig überlastet sind, das dann auf der anderen Seite.
Mhm. Ja, spannend. Also das Thema Verantwortung hat ganz viel mit auch Lernen zu tun. Ne? Also erstmal sich selber so bewusst zu werden, was ist denn jetzt noch meine Kernverantwortung und was ist es sinnvoll abzugeben. Und ganz viel Teamöffnung, also ganz viel Verantwortung mit dem Team besprechen, oder? Wie ist das jetzt so als Fazit unseres Gesprächs?
Sehe ich auch so. Das ist ein großes Ganzes, was da eine Rolle spielt und für das man sich auch wieder viel zu wenig Zeit genommen hat. Und das ist notwendige Zeit. Und ich glaube auch, die Zeit ist besser investiert, als den Kram selber zu machen, sich zu ärgern, dadurch wieder Zeit zu verschwenden. Und das ist es ja auch, rumzurennen und zu meckern, dass es nicht läuft, aber dann nichts dran ändern wollen, weil irgendwie ist es ja doch gut, wenn alles so ist, wie es ist, weil das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig und dann ein Bewusstsein schaffen für die Sachen, um einfach zu sagen, so, jetzt ist Zeit dafür. Und ich glaube auch, das ist nichts, was von heute auf morgen geändert werden kann, aber das ist über einen längeren Zeitraum, hast du ja auch gesagt, Susanne, das geht über eine Zeit. Das kann ich hingehen und sagen, so, ab morgen ist das alles anders. Ich glaube auch, dann passiert da nicht viel, weil keiner weiß, was gemacht werden soll.
Susanne, hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie tun sollen, wenn sie jetzt wirklich bereit sind, Verantwortung zu verteilen?
In dem Moment, wo vielleicht doch irgendwas schief geht, nicht zu sagen, okay, das Rad drehen wir jetzt wieder zurück, sondern wirklich den Mut haben, weiterzugehen, Step by Step. Und einfach auch mit damit rechnen, dass irgendwas vielleicht nicht so toll dann ist. Aber das gehört auch ein Stück weit dazu zum Lernprozess. Mhm. Das zeigt sich so.
Also schließen wir ab mit dem Appell, Mut zur Verantwortung und zur Verantwortung, Delegier, Verantwortung.
Traut euch, genau.
Traut euch.
Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank. dass du auch diesmal wieder zur Verfügung gestanden hast für tolle Antworten auf viele Fragen. Schon in der Folge vorher, als wir ja auch über Führung, die krank macht, gesprochen haben, war es ja auch so. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass du nochmal dabei warst, Susanne.
Ja, ich habe zu danken.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Genau, und danke. Wie immer Feedback unter podcast@dfk.eu. Wir freuen uns und wir freuen uns auch immer über Anregungen, auch zu Themen, die wir besprechen und vielleicht auch zu Gästen, die wir einladen können. Machen wir auch immer gerne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast@dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.